ein Name der vielen Namen, die die Tuberkulose im Laufe der Zeit für sich beansprucht hat, ist noch nicht gefallen, und zwar die Wiener Krankheit. Die Tuberkulose ist die Wiener Krankheit und war eine Erkrankung der Bettgeher in Zeiten der industriellen Revolution und wurde auch von Wien aus in die gesamte Welt exportiert. Im Moment beobachten wir eher das Umgekehrte, dass die Tuberkulose auch wieder mit einem anderen Gesicht zurückkommt, und darüber sprechen wir heute. Was Sie mitnehmen sollen, ist einerseits, denke an die Tuberkulose. Ich möchte, dass Sie alle mit einem klaren Bild nach Hause gehen, bei welchen Patienten Sie an eine Tuberkulose denken sollten. Als zweites, diagnostiziere die Tuberkulose korrekt. Welche adäquaten Maßnahmen zur Diagnosestellung einer Tuberkulose sollte jeder Arzt und jede Ärztin parat haben? Und als drittes eben, schütze dich und schütze dein Team. Das wäre der Bonus für nach der Pause. Erster Teil, denke an die Tuberkulose. Wir haben bereits im Vortrag gehört, dass es Länder gibt, in denen Tuberkulose wesentlich häufiger ist, als sie in Österreich jetzt noch ist, und dass es Hochinzidenzländer gibt. Bei Herkunft aus diesen Ländern sollten wir ganz besonders aufmerksam an eine Tuberkulose denken, auch gezielt nachfragen. Damit hängt auch zusammen das gezielte Fragen nach einer TB-Vorerkrankung und einer TB-Kontaktanamnese. Das bedeutet unter Umständen auch, einen Menschen einfach zu fragen, na, haben Sie schon mal mit der Lunge gehabt? Waren Sie mehrere Monate aufgrund einer Lungenerkrankung stationär in Behandlung? Haben Sie viele Tabletten bekommen? War das was Ansteckendes? Das sind Fragen, die man wirklich gezielt so fragen muss. Ansonsten reden Untersucher und Patient oft aneinander vorbei. Das andere ist die TB-Kontaktanamnese eben. Und Kontakt bedeutet enger Kontakt. Bedeutet in erster Linie Teilen von Bett und Tisch und iPad in dem Fall. Bedeutet, dass wir wirklich eine Expositionszeit haben im gemeinsamen geschlossenen Raum von 40 Stunden kumulativ, 8 Stunden am Stück. Also das ist wirklich ein enger Kontakt. Die Tuberkel überleben nicht lange an der Luft. Sie sind nicht sonderlich gut übertragbar, aber bei engem Kontakt besteht natürlich ein Risiko, dass man sich eine TB holt. Und dann gibt es besondere Populationen, auch in Niedrigizidenzländern, auf die wir besonders achten müssen, und das sind Menschen mit einer Immunsuppression. Einerseits immer wichtiger Menschen mit einer Therapie mit Biologicals im Rahmen etwa einer rheumatologischen Grunderkrankung, aber auch Menschen mit einer Alkoholsucht, mit einem Diabetes mellitus. Bei denen müssen wir ganz gezielt auch danach suchen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass da eine Tuberkuloseinfektion vorliegt und ob die ein Risiko haben, eine Tuberkuloseerkrankung zu entwickeln. Und dann das, was unter B-Symptomatik läuft, das, was uns allen präsent ist. Wir denken an Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust. Jeder Pulmologe möchte Patienten sehen, die länger als 3 Wochen husten. Warum? Weil die Schwindsucht eine mögliche Ursache ist. Und Hämoptysen sind natürlich ein Grund, der viele Menschen sowieso zum Arzt bringt. Also wer Hämoptysen hat, geht meistens ohnehin zum Arzt, auch wenn er wirklich hart gesotten ist. Und damit wäre ich schon bei meiner ersten Fallpräsentation angelangt. Das ist eine Dame, die wir vor kurzem bei uns im Spital kennengelernt haben, eine über 80-jährige Frau, die aus Afghanistan kommt. Das ist natürlich nicht ihr tatsächlicher Name, aber es ist ein afghanischer Nachname. Die Dame hat im arabischen Raum einige Jahre gelebt und kam nach Österreich mit ihrer Familie gemeinsam und war in einer Notunterkunft untergekommen und kam zu uns mit Husten seit ein paar Wochen. Gewichtsverlust berichtet sie keinen. Gut, sie hat auch nur 40 Kilo gehabt. Sie war ihr Leben lang gesund gewesen. Eine Tuberkulose-Kontaktanamnese bietet sie eigentlich nicht. Auch selber berichtet sie eigentlich immer gesund gewesen zu sein und hat immer Ärzte gemieden. Sie hatte relativ hohes Fieber, als sie ankam, mit über 38 Grad Celsius, eine ordentliche Leukozytose mit Linksverschiebung, hat auch ein relativ hohes CRP geboten. Und im Aufnahmeröntgen dieses Bild, also vor allem im Oberlappen, aber auch in beiden Unterlappen, infiltrative Veränderungen. Wenn wir uns da anschauen, wo ist die Maus? Da ist die Maus. Hier oben auch so Schwielenbildungen im Bereich beider Lungenspitzen. Das sind doch so Dinge, die einen an eine Tuberkulose denken lassen. Ja, zusätzlich hat sie noch diese ordentliche Skoliose, aber die ist jetzt nicht Thema. Eine Computertomographie haben wir ebenfalls durchgeführt bei der Patientin. Und in der CT sieht man eigentlich, dass wir das Ausmaß der infiltrativen Veränderungen im Übersichtsröntgen durchaus unterschätzen. Also ich war recht beeindruckt, gerade im Bereich des linken Unterfelds, diese wirklich ausgeprägten Konsolidierungen begleitend von den infiltrativen Veränderungen zu sehen. Teilatelektasen waren dabei, dann noch diese eigentlich zystischen Umbauten im Sinne von auch Narbig veränderten Sachen. Und wenn man sich das Weichteilfenster ansieht, hier wieder ausgeprägte Lymphknotenveränderungen mit auch Kalkeinlagerungen. Also das sind alles Dinge, die relativ charakteristisch sind für eine Tuberkulose. Alte Frau aus Afghanistan, naja, ist das Risiko schon relativ groß, dass das eine TB sein könnte. Die wird natürlich ins Einzelzimmer verlegt, darauf komme ich später zu sprechen. Wir schützen natürlich die Mitpatienten und die Angestellten, aber zunächst einmal nur das und schauen einmal, was wir sichern können. Was kommt? Sputum. Zum Glück hat die Patientin einen produktiven Husten und kann uns auch tatsächlich aus der Tiefe heraus mit diesen, ja, also wirklich aus der Tiefe, nicht von oben ein bisschen spucken, sondern wirklich, ja, Sputum liefern. Und das ist in der Mikroskopie vielleicht positiv. No, da kriegen wir nicht viel mehr raus als säurefeste Stäbchen nachweisbar, plus minus kontrollbedürftig. Das ist ein Befund, der sehr rasch fertig ist. Innerhalb von wenigen Stunden ruft dann da schon die AGES an und sagt, da könnte jetzt was kommen. Fast genauso schnell ist inzwischen schon die PCR. Und in der PCR haben wir auch den Nachweis von Mycobacterium tuberculosis komplex DNA positiv. Also damit gibt es da Tuberkel in dieser Dame. Was wir noch nicht wissen, sind das jetzt noch lebende Tuberkel, ist die tatsächlich infektiös oder hat die vor Urzeiten einmal eine Tuberkulose gehabt und da oben in dem Granulom liegen noch tote Tuberkel herum. Das wissen wir noch nicht. Das werden wir erst später erfahren. Sie sehen hier schon den Endbefund, ja. Das werden wir erst später erfahren, das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt, wenn die Kultur angewachsen ist und schlussendlich hat sich bei dieser Patientin auch bestätigt, das waren lebende Tuberkel, die auch tatsächlich reproduktionsfähig sind und in der Kultur positiv angewachsen sind. Übrigens gar keine Resistenzen. Die Patientin wurde transferiert ans Otto-Wagner-Spital, meine alte Abteilung zu Oberst Rumetzhofer, um eine angemessene Isolierung zu gewährleisten und eine gute Anbehandlung der Tuberkulose ebenfalls zu gewährleisten. Und hier auch der Entlassungsbrief der Patientin, eine kurze Zusammenfassung, also eine Sputum-ZN-positive, also sie hat noch mehrere Sputa abgegeben, PCR-positive, kulturell gesicherte Tuberkulose ohne Resistenzen, mit einer relativ normalen, wenn auch schmalen Therapie anbehandelt. Warum ein bisschen eine Zurückhaltung? Das war eine 40 Kilo schwere, über 80-jährige Frau, der hat man das Pyrafat nicht mehr angetan. Dafür nimmt man in Kauf, die wird eine längere Therapiedauer brauchen. Ja? Und weiteres Prozedere, na, die soll ihre Medikamente regelmäßig einnehmen, mindestens 9 Monate und regelmäßige lungenfachärztliche Kontrollen haben. Nächster Patient ist ein ganz anderer Mensch. Der gehört zur autochthonen österreichischen Bevölkerung, ist ein Herr Ingenieur, kommt zu uns vom Lungenfacharzt geschickt mit einem eigentlich Zufallsbefund im Bereich des rechten Oberlappen, ein Rundherd. Gut, er ist 67 Jahre alt, er ist wesentlich stärker als die Frau Afghan, ist 86 Kilo schwer und hat eben diesen Rundherd, der in der Verlaufskontrolle eher größenprogredient ist und deshalb Grund zur Sorge gegeben hat, ob da nicht was Malignes sich entwickelt. Bei dem Patienten muss ich mich entschuldigen, das war ein Patient, den ich ambulant und in der Bronchoskopie und dann wieder ambulant betreut habe. Die CT-Bilder sind vom Erdboden verschluckt, alle schwören, sie haben keine mehr. Ich habe leider weder die Bilder der Computertomographie noch des PET-Scans, die ich angefertigt habe, ich werde es Ihnen erzählen. Ja, das ist leider so, wenn man echte Patienten betreut. Den haben wir bronchoskopiert, da die Bilder seiner Bronchoskopie endobronchial keine wesentlichen Aufwendigkeiten. Die Carina ist scharfgradig, das ist schön, alle Ostien sind einsehbar und im rechten Oberlappen habe ich den Eindruck gehabt, dass ich unter der Durchleuchtung mit der Zange und Bürste ganz gut hingekommen bin und anschließend haben wir noch eine EBUS-Bronchoskopie durchgeführt, das heißt, wir haben eine Ultraschallsonde in die Trachea ebenfalls eingeführt und unter einer Ultraschallsicht in Realtime auch die Lymphknoten, die unter der Bifurkation gelegen sind und vergrößert waren, biopsiert. Danach Untersuchung, alles wunderbar. Die Ergebnisse, die zurückgekommen sind von der histologischen Aufarbeitung, zeigen im Wesentlichen ein entzündliches Bild, sowohl die peripheren Biopsate aus der Lunge als auch die Ebus-Biopsate aus dem Lymphknoten. Also einen Tumor haben wir bisher nicht bewiesen. Wir haben es aber darauf nicht ganz beruhen lassen, haben dann auch die TB-Kultur natürlich abgewartet und in der TB-Kultur insgesamt, das ist jetzt der Nachweis aus der Bronchiallavage, keine säuerfesten Stäbchen, keine PCR-positiver Befund und auch im kulturellen Wachstum schließlich kein Wachstum einer TB. Der Herd hat mir trotzdem keine wirkliche Ruhe gelassen und ich habe ihn kurzfristig zu einer CT-Verlaufskontrolle geschickt. Da kam raus eine weitere Größenprogredienz vom Herd und man sollte ihm noch einmal nachgehen. Und ein durchgeführter PET-Scan, bei dem Patient hatten wir Glück und haben einen relativ raschen PET bekommen, nur der war positiv im rechten Oberlappen, das hilft uns noch nicht weiter. Also Stahl. Ja. Der Patient ist operiert worden und aus dem entnommenen Material aus der Operation hat sich schließlich gezeigt, PCR-positives Material. Also das war der Beweis für eine Tuberkulose in der Lunge. Zusätzlich hatte der Patient aber auch ein Adenokarzinom genau dort in dem Herd. Wir deuten das als Narbenkarzinom in der Umgebung eines alten Granuloms. Machen wir jetzt vielleicht dieses Voting trotzdem, das SMS-Voting. Meine Frage fürs Voting ist, hat der Herr Ingenieur eine ansteckende Tuberkulose oder nicht? A wäre ja, die Tuberkulose ist ansteckend, er hat eine offene Tuberkulose und B wäre nein, der hat keine offene Tuberkulose. Ich bitte um Ihre Stimmabgabe. Ja. Na, wenn Sie sich trauen, schreiten wir zum Äußersten. Also wer glaubt, das ist eine ansteckende Tuberkulose mit Handheben? Analoges Voting jetzt. Keiner. Wer glaubt, das ist eine nicht ansteckende Tuberkulose? Meister schön. Meister super. Okay, danke, wir brauchen kein Digivoting. Ich freue mich so irrsinnig. Ja. Also eigentlich können wir jetzt alle schon heimgehen. Ja. Das war die Haupt-Take-Home-Message von heute. Und ich freue mich, dass wir nicht wieder von vorne beginnen müssen, sondern dass Sie alle wirklich, wirklich begriffen haben, dass dieser Mensch keine Gefährdung für seine Umgebung darstellt, dass er natürlich trotzdem behandelt gehört, aber dass das nicht jemand ist, der für Lebenszeiten isoliert gehört. Vielen herzlichen Dank für dieses analoge Voting. Ja. Und so ging es dann auch weiter mit dem Herrn Ingenieur. Der kam zu einer Befundbesprechung zu mir und wir haben ihn einerseits aufgeklärt über das Adenokarzinom, andererseits über die Tuberkulose und haben eine Tuberkulose-Therapie eingeleitet und auch eine Meldung natürlich gemacht an die MA15 einer Tuberkulose. Und haben dann auch mit ihm darüber gesprochen, wie es weitergehen kann. Im Prinzip hätten sich die Chirurgen nach der Entfernung dieses Herdes, des Adenokarzinoms, durchaus noch gewünscht, eine Lobektomie durchzuführen, damit der wirklich geheilt ist von Seiten seines Adenokarzinoms. Wenn man gerade jemanden mit einer Tuberkulose behandelt, würde man dem nicht den Oberlappen auch gleichzeitig entfernen wollen. Da ist wahrscheinlich das sichere Vorgehen, zuerst zwei Monate anzubehandeln und dann ein Restaging zu machen, zu schauen, ob es dann noch immer sinnvoll ist, den Oberlappen wirklich zu entfernen. Die Therapie, die er bekommen hat, war Rifoldin, INH, Ethambutol, Pyrafat, zusätzlich halt ein Neurobion dazu und wenn er Juckreiz entwickeln sollte, kann man ihm ein Desloratadin dazugeben, um die Verträglichkeit zu verbessern. Wichtig ist, dass der zum Augenarzt geschickt wird, dass das Farbsehen kontrolliert wird zu Beginn der Ethambutol-Therapie und dass er wirklich monatlich kontrolliert wird. Einerseits subjektiv, wie toleriert er es, auch immer wieder mal nachfragen, ist der Hahn eh noch rot? Und wenn er nicht rot ist, schluckt das nicht oder nimmt das nicht auf, das RFA. Und das Blutbild, die Leberfunktionswerte, die Nierenfunktionswerte und die Elektrolyte gehören regelmäßig kontrolliert. Damit wären wir bei der nächsten Patientin angelangt. Wir sind wunderbar in der Zeit. Die Frau Kosic hat auch nicht Frau Kosic, aber so ähnlich geheißen. Die kam zu uns geschickt vom niedergelassenen Lungenfacharzt mit der bereits radiologisch gestellten Diagnose eines Lungenkarzinoms, die war völlig zerstört, als sie ankam. Man sieht es da nicht sonderlich gut. Bei der habe ich aber die Computertomographie. Und die hatte wirklich diesen ausgesprochen suspekten Rundherd im linken Oberlappen mit einem zweiten Herd unmittelbar anschließend, mit auch Kontakt zur Pleura, diesen strahligen Ausläufern. Könnten wir bitte noch ein Bild zurückgehen? Und das war eben diese Dame, eine 1970 geborene Frau, die trotz ihres nicht hohen Alters schon 60 Pack-Years angespart hat und an Klinik bietet einen produktiven Husten seit 10 Tagen mit einem gelblichen Auswurf. Allerdings hat sie vorher schon einmal eine Lungenentzündung gehabt. Sie gibt auch stechende Schmerzen linksthorakal an, hat kein Fieber, kein Gewichtsverlust, Nachtschweiß schon seit 2 Wochen und die Hypothyreose hat sie als Begleiterkrankung. Da ist eben dieser Befund vom Thorax-CT und bereits der Radiologe hat sich weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, der Befund spricht für ein peripheres M-Bronchi, kann man ihm nicht übel nehmen, das ist durchaus ein Befund, der mit einem Malignom in Einklang zu bringen ist, allerdings eben nur ein radiologischer Befund und keine Diagnose. Es wurde auch relativ in der gleichen Sitzung auch der Schild-CT durchgeführt mit der Fragestellung Staging, hat die zerebrale Metastasen, nein, sie hat zum Glück keine zerebralen Metastasen gehabt. Auch die Patientin wurde rasch bronchoskopiert. Das ist auch jetzt von ihr die Bilder. Und Histo- und Zytologie kamen zurück, waren im Wesentlichen entzündlich. Die unspezifische Bakteriologie hat kein Wachstum erbracht. Die Mikroskopie aus der Biopsie, keine sauerfesten Stäbchen, aber die PCR bereits positiv und im Flüssigmedium dann doch ein Anwachsen einer Tuberkulosekultur und auch diese Patientin voll empfindlich auf Medikamente der ersten Reihe und kann eine normale TB-Therapie erhalten und hat zum Glück keinen Krebs. Verlauf, auch diese Patientin musste ich transferieren aufs Otto-Wagner-Spital oder durfte ich transferieren aufs Otto-Wagner-Spital, wo sie eine Standardtherapie bekommen hat, die sie zum Glück recht gut toleriert hat und sobald auch mit mehreren Sputum-Proben nachgewiesen war, dass die auch sie nicht ansteckend ist, konnte man sie entlassen unter der Auflage monatlicher Kontrollen. Und da nur zur Erinnerung eben diese Initialphase und die Fortsetzungsphase der Tuberkulose-Therapie. Und das war jetzt einmal der Ausgangspunkt für einen langen Weg, den die Patientin gehen musste, denn alles schön und gut, der Doktor freut sich, die Patientin hat eine Tuberkulose, kann man wunderbar behandeln, alles geritzt, aber eine Therapie von 6 bis 9 bis 12 Monaten ist nicht so ohne. Und keine Angst, ich lese Ihnen nicht die gesamte Folie vor, aber das ist jetzt nur so ein kleiner Dekursabriss, was bei der Patientin alles war. Das eine ist, die Farbsiekontrolle ist in Ordnung, dann hat sie mal einen grippalen Infekt, dann überlegt man sich, no, die fiebert an, hoffentlich greift die TB-Therapie noch, der grippaler Infekt geht vorbei, dann passt es wieder. Dann fühlt sich ein bisschen matt unter der Therapie, es kommt zu einer Gewichtszunahme. Und die Gewichtszunahme bedeutet auch, dass man, wenn sie plötzlich mehr als 50 Kilo wiegt, die Dosis der Tuberkulostatika wieder anpassen muss. Und das hat bei ihr dazu geführt, dass wir im Zeitraum von einem Monat 3 Visiten gehabt haben, wo wir jedes Mal aufs Neue die neue Dosierung der tuberkulostatischen Therapie klären mussten. Und schlussendlich konnten wir sie nach 6 Monaten regulär die Therapie beenden und die Patientin ist geheilt. Und jetzt ein Medley an Tuberkulose-Bildern, damit Sie einfach möglichst viele Bilder auch für sich mit nach Hause nehmen als Referenz. Rechts hier eine Tuberkulose mit einer Kaverne. Auch der Hilus scheint ein bisschen hochgezogen, auch hier ein bisschen strangförmig induriert vielleicht, aber vor allem eben dieser Aspekt einer Kaverne. Auch hier wieder strangförmig induriert, Hilus hochgezogen, Spitzenfeld betonte infiltrative Veränderungen. Das da ist ein sehr eindrucksvolles Bild. Da ist nicht an allem die Tuberkulose schuld, sondern das ist eben auch eine Thoracoplastik, die in Österreich ein seltenes Bild geworden ist, in Ländern gerade der ehemaligen UdSSR durchaus noch häufig ist und gerade jene Patienten, die zu uns kommen mit Tuberkulose-Vorbehandlung, bieten häufig solche Bilder, auch in der Prä-Anti-TB-Medikamenten-Ära in Österreich wurde das häufig gemacht. Bevor wir Tuberkulostatika zur Verfügung hatten, mussten wir einen anderen Weg finden, den Tuberkeln in Gar auszumachen und das wurde gemacht, indem man ihnen die Luft entzogen hat. Das konnte man entweder machen, indem man Pneumothoraxes seriell gemacht hat. Da gab es diese Plomben, die man gemacht hat, um sicherzustellen, dass der Pneu möglichst lang bestehen bleibt, oder eben auch weitgehende Resektionen durchzuführen, wo auch teilweise Rippen resiziert wurden und große Anteile der Lunge wirklich destruiert wurden, um die Tuberkel zu ersticken. Also das ist so ein Bild. Das ist ein Bild eines Patienten mit einer MDR-Tuberkulose. Auch er hat eine ausgeprägt große Kaverne im rechten Oberlappen. Und das ist ein recht eindrucksvolles Bild. Hier zwei Bilder von einer Schleimhauttuberkulose, also diese käsige Nekrose, die wir aus der Histologie kennen, setzt sich auch in das makroskopische Bild endoskopisch durchaus fort. Wenn eine Schleimhautbeteiligung vorliegt, dann kann man solche Bilder eben sehen.